Apostelgeschichte Kapitel 8. Stephanus war der erste Märtyrer des Christentums. Er könnte nicht schweigen. Er war hochmotiviert, über Jesus Christus zu sprechen. Gott hat durch ihn Wunder getan in Jerusalem. Und er ist in den Synagogen gegangen. Man hat über Jesus gesprochen. Er hat sogar Disputationen mit anderen Menschen gehabt, dort in Jerusalem in den Synagogen. Und sie könnten seiner Weisheit nicht widerstehen. Und das hat denen so geärgert, dass sie ihn vor dem Hohen Rat gebracht haben. Und das Hohe Rat ist entschieden, dass er die Todesstrafe bekommen soll. Er hat die Wahl gehabt, schweigen oder sterben. Wisst ihr, er ist nicht der Einzige in der Geschichte, der diese Entscheidung treffen musste. Aber er war der Erste im Christentum, der diese Entscheidung treffen musste. Er kannte Jesus, den Messias. Er erlebte das Heil von Jesus Christus. Er erlebte seine Kraft. Und seine Botschaft, das heißt Stephanus, hat sein Tod verursacht. Und ein Angriff auf die ganze Gemeinde. Wenn Menschen nicht schweigen können. Am letzten Sonntagabend haben meine Frau und ich geschaut, wie die Wahl ausgegangen ist. Und am nächsten Tag wieder die Zeitung gelesen, um zu sehen, noch einmal, wie das ausgegangen ist. War nicht anders. Es gibt wenig Menschen in Nürnberg, die diese Nachrichten nicht gehört haben, wie das ausgegangen ist, weil es für sie wichtig ist. Es gibt wenig Menschen, wahrscheinlich, die es nicht wissen, wie das Spiel für den Club gestern ausgegangen ist, weil das auch für sie wichtig ist. Wie viele Landesminister seit der Zeit 1950, Landesminister von Bayern, kannst du nennen? Wie viele Spiele seit dem Jahr 1950, wie viele Spiele für den Club kannst du nennen? Es gibt aber eine Nachricht, die man in einem Buch findet, das fast 2000 Jahre alt ist. Und diese Nachricht hat die Welt geändert und ändert die Welt immer noch weiter. Diese Nachricht, die Stephanus verstanden und beherzigt hat, das hat ihm gepackt und das hat der Heilige Geist hat sein Leben im Griff gehabt und er könnte nichts anderes als darüber reden. Das verursachte nicht nur sein Tod, sondern ein Angriff auf die ganze Gemeinde. In Jerusalem, das war viel Leute. Das war nicht wie wir heute. Wir sind immer wieder über 100 Menschen in unserem Gottesdienst. Wir sind dankbar dafür. Aber das war damals über 5000 Menschen. Wenn wir Kinder mit hineinrichten, dann ist es 10.000 Menschen, mindestens in Jerusalem. Jerusalem hat 100.000 Einwohner in der damaligen Zeit. So wird es gerechnet. Und von denen mindestens 10.000 waren bereits Christen, über 10% waren Christen in Jerusalem. Das war etwas wirklich Großes, als sie es ausgedacht haben, die Christen zu verfolgen. Die Christen wurden verhaftet und die Mehrheit wurden zerstreut. Und das Hohenrat in Jerusalem hat gemeint, jetzt haben wir das Problem gelöst. Jetzt werden sie nicht mehr den Kopf heben und ihre komische Geschichte erzählen, ihre Lehre verbreiten in unserer Gegend. Aber sie haben es nicht verstanden. Was sie getan haben, hat eine Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt verursacht. Als die Tausenden von Menschen, die Christen waren, hinausgetrieben wurden von Jerusalem, erklärt uns die Bibel, dass es dadurch Tausende von Missionaren gab. Ich lese jetzt mal vor, Apostelgeschichte Kapitel 8 und in Vers 2, an jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestarteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er die Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Manchmal ist das Leben für Christen hart, weil sie für Christus leben wollen. Du kannst das immer wieder in Berichten lesen. Wie das Gleiche, was wir hier lesen in Apostelgeschichte Kapitel 3, in anderen Ländern immer noch geschieht, dass die Polizei in die Nacht in die Tür hinein stürmen und Menschen verhaften. Und sie werden dann ins Gefängnis gebracht. Und das nicht so schön. Und immer wieder sterben sie auch dort. Wir wissen nicht, wie gut wir es hier in Deutschland haben. Aber dann lesen wir in Vers 4, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Deswegen habe ich gesagt, Tausende von Missionaren sind überall hingegangen und wir lesen später in der Apostelgeschichte, hier gab es Christen und da gab es Christen und hier gab es eine Gemeinde und dort gab es eine Gemeinde. Und wir lesen in Kapitel 11, bis nach Antiochien sind sie gekommen und dort gab es eine Gemeinde. Und was für eine Gemeinde? Vor 2-3 Wochen haben wir eine Predigt darüber gehört. Apostelgeschichte Kapitel 11. Tausende von Missionaren. Gott hat sie gebraucht. Wisst ihr was? Wir kennen Geschichten von Predigern, von Missionaren, von Heiligen in der Kirchengeschichte. Aber in den ersten 100 Jahren oder ersten 200 Jahren in der Kirchengeschichte wissen wir wenig von den Namen von den Menschen, die das Evangelium verbreitet haben, und zwar im ganzen römischen Reich. Hab's von mir mehrmals gehört, ich sage es noch einmal, bis 100 nach Christus war das Evangelium bereits in Deutschland, in Regensburg, archäologisch bewiesen. Sehr weit verbreitet. Und die Menschen, die das getan haben, wir kennen ihren Namen nicht. Paulus, Silas, Barnabas, Petrus, Markus, aber wenig anderen. Wirklich, wir kennen ihre Namen nicht. Genau wie Stephanus, die Botschaft von Jesus Christus hat sie in Herzen so hineingedrängt, hat sie so überwältigt, dass sie diese Botschaft hinaustragen müssten. Sie fühlten sich gedrängt, das mal zu tun. Diese Wahrheit ist so gut, so kräftig, haben sie gemeint, ich kann nicht schweigen. Jesus ist gestorben, um Menschen von ihren Sünden zu befreien, auch mich von meinen Sünden zu befreien. Wir haben das viermal heute Morgen gehört, oder? Viermal heute Morgen gehört, wenn wir allen hören wollen hier, die das erlebt haben. Oh Mann, es würde lange dauern. In Johannes Kapitel 2 und Vers 5, entschuldige, 1. Johannes, der Brief 1. Johannes, Kapitel 2 und Vers 25, sagt es, und dies ist die Verheißung, die Gott uns gegeben oder verheißen hat. Dies ist die Verheißung, die Gott uns verheißen hat. Ewiges Leben. Gestern, als wir uns versammelt haben, um Büchertisch zu haben, in dieser Gruppe habe ich diese Bibelvers vorgelesen. Ich möchte auch empfehlen, wenn du sagst, ich habe meine Mühe, Gottes Wort auswendig zu lernen, das ist sehr einfach, oder? Wenn du das heute gehört hast, da kannst du das auswendig sagen praktisch. Dies ist die Verheißung, die Gott uns verheißen hat, das ewige Leben. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann wird es geschehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir ist es immer wieder passiert. Ich habe gesagt, okay, ich rufe dich an dem Tag an oder irgendetwas Ähnliches. Und aus irgendwelchen Grund habe ich das nicht geschafft und ich musste mich dann einen Tag später oder zwei Tage später, ich musste mich entschuldigen. Aber Gott nicht. Wenn er eine Verheißung gibt, dann ist es wahr, es wird geschehen. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, der bekommt das ewige Leben. Jeder, der hier sitzt und vielleicht hast du deine Fragen, vielleicht hast du bereits Jesus Christus angenommen. Du hast aber deine Fragen, genau wie Irene das erzählt hat. Ich wusste nicht, also Heilsgewissheit, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Und manche von euch, ihr habt Jesus Christus angenommen, aber diese Frage kommt immer wieder vor. Ich möchte dich bitten, diese Bibelvers aufzuschlagen, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 25, lese das mal durch und bete darüber, bis Gott dein Herz gepackt hat. Dies ist die Verheißung, die er uns gegeben hat oder verheißen hat. Das ewige Leben. Wenn du Jesus Christus als Herrn annimmst, wenn du glaubst, er ist für deine Sünden gestorben, wenn du glaubst, dass er auferstanden ist, Gott sagt, du bekommst das ewige Leben, das war's. Du musst dich nicht bemühen, du musst nicht Extras dafür tun. Durch den Glauben bekommst du das ewige Leben. Das ist fantastisch, oder? Das ist absolut fantastisch. Stephanus hat das ergriffen. Wenn Jesus Christus das für mich tun würde, dann hat er mein Alles verdient und ich gebe ihm mein Alles, inklusive mein Leben. Und nachdem er getötet wurde und begraben wurde, sie wurden zerstreut, die Christen, und sie haben das Gleiche kapiert, diese Christen aus Jerusalem. Wenn Jesus sein Leben für mich gegeben hat, dann ist das Einzige, was ich für ihn tun kann, mein Leben ihn weihen. Und was dadurch kommt, das ist seine Sache. Aber ich möchte diese Botschaft weitergeben. Ich möchte für diesen Heiland weiter leben. Was geschieht, wenn Menschen diese Botschaft kapieren? Wenn sie so bewegt sind, dass sie nicht schweigen können, über Jesus zu sprechen. Und jetzt kommen wir zu uns. Wenn sie nicht schweigen können, über Jesus Christus zu sprechen. In Vers 4, die Zerstreuten gingen umher und verkündigten das Wort. Diese Leute, die wir erst in den Himmel kennenlernen werden und uns bedanken, weil sie diesen ersten Schritt gewagt haben. Und 2000 Jahre später kennen wir den Herrn Jesus Christus. In Vers 12 lesen wir, als sie aber dem Philippus glaubten, und das waren die Leute in Samaria, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, merkt ihr das Wort noch einmal, verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als auch Frauen. Und dann in Vers 25, und jetzt sprechen wir über die Aposteln, die dorthin gegangen sind aus Jerusalem. Sie haben gehört, es gibt eine Erweckung in Samaria. Und sie mussten hin, es war richtig so. Sie mussten hin, sie sind hingegangen und sie haben auch ihren Dienst getan. Menschen sind weiter zum Glauben gekommen. Und dann noch ein Punkt, wir kommen dazu. Aber als diese Apostel zurück nach Jerusalem verreist worden sind, Vers 25, nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet haben, kehrten sie nach Jerusalem zurück, und hier ist das Wort wieder, und verkündigten das Evangelium vielen Dörfer der Samariter. Sie könnten nicht ruhig bleiben. Was passiert, wenn Christen nicht ruhig bleiben und diese wunderbare Botschaft dann verbreiten? Was passiert? Also erstens, Menschen kommen zum Glauben. Das lesen wir in diesem Kapitel. Vers 6, Kapitel 8, die Volksmengen achten einmutig auf das, was Philippus geredet hat. Wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, denn von vielen, die unreinen Geistern hatten, führen sie hinaus mit lauter Stimme schreien, und die viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Sie sind zum Glauben gekommen, und hier ist das Nächste. Und es war große Freude in jener Stadt. Wenn Menschen Jesus Christus als Heiland entdecken, da kommt Freude. Ausnahmslos. Denn die Frucht des Geistes, was gehört dazu? Gehört auch Freude dazu. Der Geist Gottes bewirkt das. Menschen merken, er hat mich von meinen Sünden befreit. Gott ist am Werken, meinte Philippus. Schaust du, wo Gott am Wirken ist? Philippus war jüdisch. Und das war für ihn in dem Augenblick ein Problem, weil die Samariter und die Juden einander nicht gern hatten. Aber er wusste, Gott ist am Wirken. Und er hat evangelisiert. Und die Samariter sind zum Glauben gekommen. Gott hat ihn gebraucht. Und es gab große Freude. Wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann gibt es Freude. Rettung durch Sünde oder von der Sünde bringt Freude. Richard Wurmbrand war Prediger in Rumänien. Viele von euch kennen seine Geschichte, viele von euch kennen diese Geschichte überhaupt nicht. Er war Jude, er war Kommunist. Er ist als Atheist erzogen worden. Mit 14 ist er entschieden für den Atheismus, mit 14. Er lehnte die Idee ab, dass es Gott gibt. Er ist immer wieder in Kirchen gegangen. Er hat sich niedergekniet mit den Menschen. Er dachte, vielleicht bekomme ich etwas. Nichts. Aber er hat in seinem Herzen so einen Wunsch, dass es so einen Gott geben würde in der Welt, wie die Christen sagen. Er hat einen Wunsch gehabt. Gott existiert nicht, aber es wäre schön, wenn es so einen Gott gäbe. Und an einem Tag hat er gebetet, hat gesagt in seinem Gebet, Gott, ich glaube nicht, dass es dich hier gibt, dass du überhaupt existierst, aber wenn es dir gibt, dann erwarte ich, dass du dich mir zeigst. Und er war in der Partei, in der kommunistischen Partei, vor dem Zweiten Weltkrieg aktiv. Er war Funktionär. Und es gab Streit. Und dann war er nicht mehr beliebt. Und er musste um sein Leben fliehen. Er sagte, von allen Dörfern, die es in Rumänien gibt, bin ich in einem Dorf gegangen. Ich habe an eine Tür geklopft, wo ein Mensch ein Schreiner war. Und er wusste nicht, was die Geschichte dort war. Der Mann hat ihn eingeladen und er schreibt später in seinem Buch, dieser Mann hat jahrelang gebetet, dass er einen jüdischen Mensch zu dem Glauben an Jesus führen könnte. Und Wurmbrand hat so viel Liebe von diesem Mann erfahren, dass er die Bibel ganz anders lesen könnte. Und er ist schließlich zum Glauben gekommen. Er war von der Liebe Jesu Christi überwältigt. Ist dann Pastor geworden, hat Theologie studiert, ist Pastor geworden. Dann kam die Nazizeit, dann kam nachdem, er sagte, das war brutal. Aber dann kam die Kommunistenzeit und er sagte, unter den Nazis im Vergleich, das war ein Kinderspiel, wie die Kommunisten mit den Christen umgegangen sind. Aber er sagte, weil er so lange als Atheist gelebt habe, so viele Menschen verführt hatte, in den falschen Weg, er hat so ein Herzenswunsch. Russische Menschen zum Herrn zu führen, denn sie waren Atheisten, sie waren Kommunisten und hat immer wieder mit mehreren gesprochen und an einem Tag gab es einen orthodoxen Priester, den er kannte und er sagte, es gibt einen russischen Soldat bei mir, also dann waren sie überall in Rumänien in der Zeit. Und er sagte, er möchte seine Sünden bekennen, aber ich kann kein Russisch. Du kennst Russisch. Er sandte ihn zu Wurmbrand. Und Wurmbrand hat angefangen, mit ihm zu sprechen. Und der Mann war, er glaubte an Gott, aber er war niemals zu einer Kirche gegangen, hat niemals seine Bibel gelesen. Und auf einmal, als Wurmbrand ihm von den Evangelien Bibelstellen gelesen hat und erklärt, wer Jesus war und was er getan hat, der Mann war so überglücklich, das zu hören, dass er stand auf und er ging um das Zimmer herum und hat gejubelt und er war, oh, was für ein Mensch, dass es so einen gibt. Gott ist so wunderbar. Er setzte sich wieder hin und dann hat Wurmbrand ihm erklärt, wie Jesus gelitten hat und wie er gestorben ist, für die Menschen gestorben. Und dann wurde er richtig benommen. Er fing an zu weinen. Er könnte es nicht fassen, dass dieser wunderbare Jesus sterben wurde. Das hat den Boden von ihm weggezogen. Und Wurmbrand wartete da für ein bisschen Zeit. Dann fing er an zu erklären, wie Jesus auferstanden ist. Und dann gab es in diesem Mann wieder Hoffnung und wieder Freude. Er war überglücklich. Er schlug auf seinen Beinen, als er das sah, und er war überglücklich. Und er ging noch einmal die Runde um das Zimmer und hat sich wieder hingesetzt. Und Wurmbrand sagt, können wir beten? Stellt euch vor, ein kommunistischer Soldat, niemals vorher eine Bibel gelesen, niemals vorher gebetet. Und sie beteten zusammen und der Soldat, der jetzt Jesus kannte, im Herzen, sagte, oh Gott, du bist ein großartiger Kerl. Wenn ich dich wäre und du mich wärest, ich hätte niemals deine Sünden vergeben, aber du vergibst mir meine. Herr, du bist so ein großartiger Kerl. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Eins, das geschieht, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn diese Botschaft gepredigt wird, eins, das geschieht, ganz gewiss, ist Freude. Menschen werden mit Freude erfüllt. Darf ich fragen heute Morgen, das war ein Punkt von drei, wir schaffen nicht mehr heute. Darf ich fragen heute Morgen, bist du auch mit Freuden erfüllt? Hast du den Herrn Jesus Christus im Herzen aufgenommen? Es kommt Freude. Oder vielleicht als Bruder oder Schwester im Herrn, du sagst seit Tagen nicht mehr, seit Wochen nicht mehr, seit Monaten nicht mehr. Dann bist du von dem Evangelium einen Schritt oder mehr Schritte zurückgezogen. Ich möchte dich empfehlen, komme zurück zu dem Evangelium und lass der Herr in dir wieder Freude bewirken. Und habe nicht so viel Hemmung, dass du mit jemandem anders nicht über Jesus sprechen kannst. Denn wir alle wollen, dass andere Menschen so Jesus finden, wie die Menschen in Samaria Jesus Christus gefunden haben. Menschen, die nicht ruhig sein kann über das Evangelium. Gott wird dir die Gelegenheit geben. Du musst nur dafür schauen und er wird dir helfen. Wir wollen beten.